schon mal scheiße, du darfst doch nicht hochfaden, du musst rein mit der Musik.
Also nochmal. Willst du mir jetzt was sagen, wie man die Musik macht?
Ja,
oder was?
Die kannst du rausfaden, aber die Musik muss direkt kommen.
Das
du
ist unser Start heute.
Ja, lass es doch mal anfangen.
In Kalifornien ist es so, das lernt man in den Tonstudios, Digga. Ja.
Ja.
Ich komme aus Walt Disney.
Der ist kaum wieder da. Schon macht er alles zunichte, Sesh.
Du willst jetzt damit anfangen.
Mit das Schlimme ist, er ist wieder da. Mann, oh Mann.
Alter, das sagen die Leute auch, wenn sie dich in der Anmoderation im Fernsehen stehen sehen. Wollt ihr damit anfangen, mit diesem miserablen Typen? Ja, das ist unser Start.
Und ist der Zirkus noch so klein? Einer muss der August sein.
Ja.
Ja. Tja, dann heißt es eigentlich nur herzlich willkommen.
Legen wir jetzt los.
Zur Eishockey-Show.
Wir sind schon losgegangen, oder willst du die Musik nochmal hören?
Nee, dann herzlich willkommen.
Habe ich doch gerade gesagt.
Noch mal. Jetzt nochmal. Falls jemand nicht fällt, kann das.
Ja, mach's nochmal.
Noch die Musik. Jetzt geht's wirklich mal los. Stimmungsvoll rein in Podcast Nummer 4 der Eishockey Show. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und natürlich jederzeit abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge, das schon mal vorneweg. Und folgt uns, den Sportfuzzis, das sind wir, Basti Schwele, Sascha Bandermann und Rick Goldmann heute auch. Immer
Doc Hollywood ist zurück.
Doc Hollywood ist zurück über Twitter, Instagram. Da seid ihr dann immer auf dem Laufenden, was diese Podcast-Folge Nummer 4 auch anbetrifft. Und zunächst, Basti, ein Warm Welcome, he's back.
Ja, er ist sowas von zurück.
Rick Goldmann.
Hat hier schon die Technik kaputt gemacht, was hat man anderes erwartet? So viel zur Fortbildungsreise nach California und Windy City.
Also zwei Folgen hat er verpasst und kurz vor seinem dritten.
Verpasst?
Doch, du hast, ja, indirekt hast du sie vor Ort.
Warte mal,
verpasst.
Bis du aufgefordert wirst vom Sascha, bitte.
Genau, also es ging ja darum, dass du zwei Folgen verpasst hast.
Hab ich
zwei ja. Strikes, doch vor Ort hast du sie verpasst in den Goldmann-Tonstudios. Genau, du warst halt nicht anwesend. Das bedeutet, man kriegt einen Strike und beim dritten hättest du eine Strafe absitzen müssen.
Also ich muss sagen, ich habe gerade einen Podcast gehört von Ron Burgundy, den kann ich euch übrigens sehr ans Herz legen. Es gibt auch viele geile Eishockey-Podcasts, übrigens Shorthanded News hier in Deutschland, auch viele von kleinen Clubs, muss man es mal so nebenbei
das stimmt, gleich machen. Sehr viele, ja.
Ganz interessant. Aber Ron Burgundy hat Deepak Mega. Chopra angerufen. Deepak Chopra, und die haben gemeinsam am Telefon meditiert. Die Einstiegsfrage war, wo bist du, Deepak? Und Deepak hat gesagt gehabt, er ist rein physisch in New York, aber er ist trotzdem bei ihm in Los Angeles. Auch von den Schwingungen her. Und insofern kann ich da, wo du eingestiegen bist.
Gottes Willen, da das war nicht gut, dass wir den da rüber geschickt haben.
Nein, ist ja egal. Wird es eigentlich eine Karnevalsausgabe, dieser Podcast? Weil morgen, Karneval ist Donnerstag, wie heißt der? Du bist doch so eine Frohnatur.
Ja.
Da kommt das Ding raus.
Altweiber.
Ja. Das bist du?
Nee, so heißt der Tag. Da gehen die Möhnen, ziehen die durch die Cities, genau. Aber die das Möhne. Versteht man hier im bayerischen Raum nicht. Ja. Die nennen das ja alles hier Fasching, was ja von der Wortwahl her allein schon Skandal ist, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Bevor ich hier total stinkig werde, weil die Bayern und alle anderen versuchen, Karneval zu feiern, sollen halt Oktoberfest feiern.
Als was gehst du denn?
Ich feiere ja auch in Düsseldorf nicht Oktoberfest, oder?
Als immer was gehst du denn?
In Amerika feiern die Oktoberfest, ja. Überall hier, da oben.
Ich war auch schon in Los Angeles auf dem Oktoberfest.
Als was gehst du denn, Sesh?
Im Westen, meinst du? Wieder oben im Westen.
Das ist Wahnsinn, wie man so nicht zuhören kann, wie Sascha Bandermann ist. Wirklich, das musst du auch erstmal können.
Ja.
Als was gehst du denn?
Weiß ich noch nicht.
Funkenmariechen oder
gehst
in Rick Goldmanns Hemd?
Richtig. Ich
von der Orgel.
Ich wollte eigentlich als Rick Goldmann gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, das erkennt ja keiner. Dann weiß ja keiner, wer ich bin, was ich darstellen will. Ist ja auch mal blöd. Man will ja beim Karneval auch so ein Statement setzen.
So ein räudiges Hundekostüm und drin bist du.
Wollt ihr eigentlich wissen, wie es war in Amerika?
Ja, wir wollen wissen, wie es war, Rick. Wie
mach war's, mal ein kleines Resümee. Rick. Zieh mal ein Resümee für uns.
Also es war schon ganz geil. Also jetzt mal ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur die Spiele zu sehen und da die absoluten Topstars zu sehen, sondern vor allem auch Dominik Cahun zu sehen und Marco Sturm zu sehen, dass die da halt echt sich richtig wohlfühlen und richtige Aufgaben haben und da auch voll drauf wirklich richtig aufblühen mit dem Ganzen. Das ist schon geil zu sehen. Also es ist nicht so, dass ein Dominik Cahun da drüben jetzt ist und halt ein bisschen so mit der Mannschaft dabei ist. Nee, der ist hundertprozentig in der Mannschaft ankommen und der übernimmt wichtige Rollen auf dem Eis, spielt echt gutes Eishockey. Der hat sich nochmal um so viel gebessert. Ich würde sagen, gefühlt ist er nochmal um 30% schneller worden und aus dieser Geschwindigkeit spielt er überragende Pässe raus, wo auch die Mannschaftskollegen sagen, die Pässe, die er spielt in dieser Geschwindigkeit, da sind manche zum Teil überrascht, dass die Pässe wirklich ankommen und Das Gleiche ist bei Marco Sturm. Ich meine, der hat da das Powerplay, hat die Special Teams, was auch am Ende dann betrifft, wenn die einen Torhüter rausnehmen und so weiter. Wie viel der da arbeitet und wie viel der da arbeitet in der Organisation. Also es ist ja nicht bloß so, dass man da mitreißt, ein bisschen an der Bande draußen steht, so wie man sich das so nett vorstellen würde und dann klopft man einem auf die Schulter und sagt, wechsel mal ein. Sondern da ist so viel dabei und das hautnah zu erleben, also das war schon richtig geil.
Du hast ja auch gesagt, hat er gar nicht so viel Zeit miteinander, weil der tatsächlich den ganzen Tag eigentlich im Stadion verbringt.
Tatsächlich. Also die fangen um 7 Uhr in der Früh an, an einem Tag, wo sie nur trainieren, dann ist er um 4 Uhr Nachmittag fertig. Das ist auch der einzige Tag, wo er abends da mit seiner Familie ein bisschen Zeit hat. Ansonsten sind sie on the road, da sind sie gar nicht da. Oder wenn die abends spielen und in der Früh Training haben, der Stau ist so immens in Los Angeles, dass die dann nach dem Training kurz heimkommen, aber dann sofort losfahren, damit sie rechtzeitig im Stadion sind, wenn das Spiel losgeht. Also das ist, und dann kommst du abends um 11 Uhr heim. Also das ist schon, also das Ganze zu sehen, jetzt mal auch aus dieser Warte her, ist insgesamt schon sehr interessant gewesen.
Was hat es dir denn gebracht, weil du wolltest ja auch eishockey-technisch schauen, was hat dich da am meisten beeindruckt jetzt in der NHL, wieder im Vergleich zum europäischen Eishockey?
Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber eishockey-technisch hat mich gar nicht so viel beeindruckt. Also ich meine, die absoluten Topstars, die können Sachen, die findest du hier nirgends, das ist gar keine Frage, die findest du nicht, die heben sich ab ohne Ende. Ansonsten, da bin ich bei Leon Dreiseitel. Leon Dreiseitel hat im Sommer, wie ich ihn getroffen habe, und auch im Interview vor diesem Edmonton-Spiel gegen Köln gesagt, es gibt in der deutschen Eishockey-Liga einige Jungs, die gar nicht wissen, dass sie drüben spielen könnten. Ja, weil sie nicht den Mindset haben, das zu verstehen, zu weit sind, das Selbstvertrauen haben, zu sagen, da kann man spielen, da gehe ich mit. Da gehe ich mit, zu sagen, es gibt genügend Spieler eigentlich, die da spielen könnten. Ja, das sind nicht die absoluten Topstars, die werden nicht diese Akzente setzen, aber die könnten da spielen. Wo sich die Liga komplett abhebt, ist dann bei den Top 5 Spielern. Also da ist sie in einer anderen Sphäre, also da ist sie komplett woanders. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist einfach geiles, schnelles Eishockey und eine geile Show außenrum.
Und weil du den Namen gerade genannt hast, gibt es einen interessanten Fact rund um Leon Dreiseitel.
Ja, der,
weil du gerade gesagt hast, es könnten viele, aber nicht viele können es gerade. Er kann es und ist damit natürlich aus deutscher Sicht schon ein absoluter Ausnahmespieler da drüben.
Ja, der ist auf dem Weg zu einer 50-Tore-Saison im Moment. Das gelang bei den Edmonton Oilers zuletzt Jari Kurri und Wayne Gretzky vor 32 Jahren oder sowas.
1986, glaube ich.
86, 87 die Saison, genau.
Alte Menschen wie ich erinnern sich. Schwach. Damals im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Habe ich das noch gesehen?
Das haben wir nicht gesehen, aber...
Natürlich, das waren gerade die Zeiten, ich weiß, dass du das nicht mitbekommen hast, aber das kann ich dir wie heute sagen, das war für mich das Geilste früher, übrigens nicht nur im Eishockey, sondern auch NBA, wenn einmal in der Woche, junge Menschen da draußen, das gab es wirklich, kamen die Highlights bei damals, glaube ich, Sky Sport B, irgendwas hieß das da früher, so ein Kabelkanal, als du anfingst, Kabelfernsehen zu haben.
Was ist jetzt 86?
Ja, da fing es gerade an.
Erzählst du mir das Schwarz-Weiß-Fernsehen?
Nein, McFly kann immer die Zeitmaschine anwerfen, zurück in die Zukunft.
Ich wollte damit nur sagen, da konnte man das zum ersten Mal so sehen, die NHL. Und da habe ich unter anderem auch so ein paar Rekorde von Gretzky mitbekommen, die dann immer so einmal in der Woche angeliefert wurden. Das war Wahnsinn. Sonst hast du nichts mitbekommen.
Da können wir nicht mitreden, weil
damals war ich
noch gar nicht auf der Welt.
Und ich bin jeden Montag zum Neusser Bahnhof geradelt, um mir die USA Today zu holen. Weil dann hast du die Ergebnisse lesen können. Die gab es ja nicht ohne Internet. Und da hast du Ergebnisse gelesen, die waren 5 Tage alt, aber es war dir völlig egal. Da hast du trotzdem reingezogen und fandst es eigentlich total aktuell.
Ja, wegen der Zeitumstellung.
Warst du jetzt in Kalifornien oder war ich da jetzt?
Naja gut, California Rick nach Florida Rolf, der bekannteste Aussteiger Deutschlands.
Ich weiß nicht, wer der andere ist.
Wie war eigentlich Surfen noch so ganz beiläufig?
Ah, ja. Kannst du das eigentlich? Oder war das nur das so ein Versuch?
Das waren nur Fotos im Anzug, dass er ein bisschen was hermacht.
Es gibt kein Videomaterial davon, glaube ich. Das ist es nämlich.
Ich erzähle euch die Geschichte, wie das Surfen war gegen Ende des Podcasts.
Okay. Ist das so ein Cliffhanger, dass die Leute dranbleiben oder was? Die alte Fernsehmethode?
Das hat unter anderem damit zu tun, Fortbildung
ja,
dass ich um Mo Müller gesagt habe, wir müssen ihn pünktlich anrufen und das wäre jetzt dann eigentlich schon fast der Fall.
Ja cool, vielleicht noch den abschließenden Satz, dass, weil wir eben über die NHL gesprochen haben, die Info, dass Herr Seidenberg auch einen Vertrag bekommen hat jetzt.
Genau.
Bei den Islanders.
Dennis Seidenberg, der das ganze Jahr dort mittrainiert hat oder die ganze Saison schon und ist jetzt kurz vor der Deadline nochmal unter Vertrag genommen worden.
Also das Ganze ja wirklich damit trainiert hat, das muss man erstmal sagen, das ist schon ungewöhnlich, ja, wenn man keinen Vertrag hat, dass man trotzdem das ganze Jahr bei dem Team mittrainieren kann.
Auch, bei dem er ja das, vorher auch war.
Also, genau, dass das auch gewünscht ist. Und es war durchaus für einige überraschend, dass er jetzt dann doch noch einen Vertrag unterschrieben hat. Aber mal schauen, ob er dann auch zum Einsatz kommt in den Playoffs.
Aber wo du über Deadline geredet hast, also du hast gerade von der Telefon-Deadline gesprochen.
Ja.
Ja.
Wollen wir ihn gleich anrufen und dann geht's Endspurt-Liga danach?
Ja, da kann er auch noch was zu sagen.
Wir können, oder? Ja, schon mal anfangen, weil gestern war ja nochmal Derby-Zeit.
Genau, das passt ja hervor.
DEG gegen die Haie hat gespielt gestern Abend noch.
Ja, und deshalb mega, dass wir jetzt gleich Mo Müller dazuschalten werden. Ja, dann doch nochmal ein Erfolg für die Kölner Haie. Mhm. 0-4 in einer Saison wäre ein bisschen bitter gewesen.
Ja, sogar 0-5. Die hatten sogar 5 Derbys in Serie verloren bis gestern.
Und sie haben es komplett durchgezogen bis ins Shootout.
Aber der Mo wird sich freuen.
Moritz hier. Mo, servus, der Goldi am Telefon.
Und der Sascha.
Und der Basti.
Ich grüße euch, hallo.
Schön, dass du dabei bist in der Eishockey-Show, Mo. Vielen Dank erstmal dafür. Und
ja, gerne.
Die erste Frage wäre eigentlich so einsteigen, weil wir gerade angefangen haben, auch über das Derby gestern zu sprechen. Zunächst mal Glückwunsch. Ja?
Dankeschön.
Ja. Eins habt ihr ja dann doch noch gewuppt in dieser Saison, gar nicht so unwichtig. War das heute dann auch einfacher vielleicht beim Bäcker deines Vertrauens?
Nee, den bringst du jetzt nicht, oder? Wahnsinn.
Der Klassiker.
Den bringt der Sesh echt noch.
Ja, ich war halt noch bei keinem Bäcker, aber es ist tatsächlich so, dass ja allein die Stimmung, dann aus der Halle rauszugehen in Düsseldorf und mit dem Bus nach Köln zu fahren, dann der nächste Tag, der nächste Trainingstag, natürlich eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Also eine Niederlage gegen Düsseldorf, das ist dann nochmal, ist jeder nochmal um einiges bedrückter, so im ganzen Umfeld. Man merkt, dass das setzt jedem zu und umso schöner, dass wir jetzt das Derby endlich gewinnen konnten.
Du Mo, und nicht zuletzt nur Derby-Sieger, sondern auch noch fürs Viertelfinale qualifiziert. Kommt ja auch noch dazu mit diesem Sieg?
Ja, genau. Das war eigentlich das für uns viel Wichtigere vor dem Spiel, dass wir den Sack da endlich zumachen und uns sicher fürs Viertelfinale qualifizieren. Da Straubing ja mit 4 Punkten Abstand immer noch in Reichweite. Zu Platz 7 waren wir immer noch und das wollten wir dann endlich ändern. Das ist uns dann zum Glück gestern auch noch mit dem Derby-Sieg gelungen. Umso schöner.
Hast du so ein Gefühl gehabt, mal gestern zumindest vielleicht das Spiel auch ausgeklammert, weil das ist ja dann immer doch noch ein paar Prozent vielleicht was anderes, aber ist jetzt Endspurt, Playoffs, es steht kurz bevor. Wo müsst ihr draufpacken? Was hast du so für ein Gefühl?
Ja, wir sind eigentlich in jedem Spiel gut in der Partie, würde ich sagen. Das finde ich schon mal gut. Wir hatten einen Aussetzer in Straubing. Da waren wir nicht bereit. Das war insgesamt, haben wir da den Kampf zu spät angenommen und da war das Spiel schon entschieden. Das ist ein bisschen schade gewesen. Ansonsten sehe ich uns eigentlich auf einem ganz guten Weg. Es ist natürlich klar, dass die Saison die zwei Mannschaften da oben, Mannheim und München, bisher doch einen Tick einfach stärker und konstanter gespielt haben als der Rest der Liga. Nichtsdestotrotz haben wir auch gegen Mannheim die Saison, die Spiele, die wir gegen Mannheim gespielt haben, waren alles sehr enge Spiele, hart umkämpfte Spiele. Auch gegen München waren wir zweimal in der Overtime. Deswegen glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dass wir uns auf die Playoffs freuen können.
Du sprichst an, auf einem guten Weg. Hat sich denn so richtig was geändert, ein anderer Weg eingeschlagen, seit Stan Lacroix da ist? Merkt man da was, auch bei euch?
Ja, es ist klar, dass jeder Trainer so ein bisschen seine eigene Handschrift immer hat. So wie Peter das auch hatte, hat es halt Dan, ich würde sagen, ein bisschen mehr einen nordamerikanischen Ansatz, an das ganze Spiel ranzugehen. Aber er ist taktisch sehr stark. Wir machen gute Video und taktische Vorbereitung auf den Gegner. Das ist wirklich sehr gut, wie er das macht. Ich würde sagen, dass wir insgesamt doch ein bisschen berechenbarer spielen, würde ich sagen.
Berechenbarer spielt ihr?
Das heißt, für euch oder für den Gegner?
Nee, füreinander.
Ja, genau, gute Frage.
Nee, füreinander. Natürlich dann automatisch auf den Gegner. Das ist ja klar, gut gecoachte Mannschaften, da weiß man, was sie machen. Heißt aber nicht, dass man es verhindern kann.
Ne? Wenn man, jetzt habt ihr heute gegen gestern gegen die DEG gespielt. Die Konstellation würde ja momentan Köln gegen Düsseldorf in den Playoffs hergeben. Jetzt habe ich hab mit ein paar drüber gesprochen. Würdest du es geil finden? Also ich persönlich würde es mega geil finden. Aber wie siehst du das? Hättest du lieber einen anderen? Oder wird so ein Derby im Viertelfinale eigentlich schon was sein, wo man sagt, hey komm, wenn schon, denn schon?
Ach, ich finde es immer toll, gegen Düsseldorf in den Playoffs zu spielen. Ich glaube, das ist für die ganze Region so ein bisschen was Besonderes. Direkt von Anfang an volle Hallen. Also ich würde mich freuen und es wäre nicht gewährleistet, dass wir uns dann auch auf jeden Fall irgendwie im Halbfinale treffen könnten oder so. Deswegen, bevor wir sie gar nicht treffen, da hätte ich kein Problem mit dem Viertelfinale.
Wisst ihr denn, wann das letzte Derby in der Playoff-Serie mal war?
Weißt du, Mo?
Na, also mir fällt jetzt eine Serie ein. Ich weiß nicht, ich denke, es gab noch eine danach. Muss überlegen, welche war danach?
Also Halbfinale 2006. Genau.
Ja, Halbfinale 2006, wo am Ende mit der Doppelstrafe, wo dann Düsseldorf ein 5 gegen 3 Powerplay.
Genau, das war, meine ich, Stockschlag gegen Eddy Lewandowski mit Spieldauer oder irgendwas noch. Kann das sein?
Genau, der Eddy ist am Schläger hochgerutscht und beim Befreiungsversuch in Unterzahl und ist dann ins Gesicht der Schläger und dann gab es da 5 gegen 3, da hat, glaube ich, Tore Wikings das 5 gegen 3 Überzahl dann getroffen.
Bremenstraße noch.
Bremenstraße, genau.
Ja, siehst du, das ist alles noch. Übrigens das Spiel auch, was Daniel Kreuzer von allen Spielen, von allen Derbys mehr oder weniger noch am meisten im Kopf hat, hat er gestern verraten, bei den Kollegen von Magenta Sport. Wurde er nämlich auch gefragt, an welches Derby du dich sehr gerne zurückerinnerst und dann kam genau das Spiel. Aber das kann man als Düsseldorfer natürlich dann auch sagen, ist ja klar.
Ja, klar, für ihn war es natürlich eine schöne Erinnerung.
Jetzt habt ihr noch 2 Auswärtsspiele und auch das letzte schon auswärts gespielt. Ist es vielleicht für euch sogar ein bisschen ein Vorteil jetzt zu den Playoffs hin, dass man da nochmal auswärts einfach durch ein Stahlbad muss, bevor die Playoffs losgehen?
Da muss er selber lachen bei dem Wort jetzt, Mo.
Oder sagst du dir ganz ehrlich, ist doch scheiße, eigentlich wollen wir lieber in die Halle zurück, die feiern da Karneval ohne Ende.
Nee, es ist vielleicht ganz gut, dass wir das Wochenende auswärts sind.
Eben wegen Karneval? Mo, wegen Karneval, ja, damit ihr aus der Stadt raus seid?
Ja, ich meine, wir sind eine disziplinierte Mannschaft dieses Jahr. Wir haben da keine Probleme, was das anbetrifft, aber Karneval ist schon verrückt am Wochenende und in Köln, was da los ist. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, dass wir wochenends einmal auswärts sind. Ich meine, wir haben den Rosenmontag noch, da kann jeder den Zug dann anschauen, wenn er will, dann auch einen Kölsch trinken. Aber so haben wir das Wochenende dann auswärts, um uns auf die 2 Spiele zu konzentrieren. Und ich glaube, dass es schon richtig ist, dass so ein Spiel gegen Mannheim zu abschließen, jetzt auch Berlin auswärts, vielleicht nochmal ein ganz guter Herztest von den Playoffs ist, um zu sehen, wo man wirklich steht.
Wie würdet ihr euch denn einschätzen? Was habt ihr drauf, ganz ehrlich?
Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich auf die Playoffs freue dieses Jahr. Wir haben eigentlich eine ganz vernünftige Saison gespielt, würde ich sagen. Es war jetzt nicht extra klasse, was München und Mannheim gezeigt hat. Haben uns aber zum Ende hin gesteigert und werden eigentlich immer noch von Spiel zu Spiel besser. Und es hängt immer ein bisschen vom Gegner ab, wie man kriegt, in welcher Runde man was bekommt. Aber ich denke, das wird die Frage sein, wann treffen wir auf Mannheim oder München? Und am liebsten würde ich die natürlich im Finale treffen. Und dann, ja, man weiß nie, was passiert.
Hast du sonst noch vielleicht... Ich meine, wahrscheinlich wirst du eure Mannschaft nennen, aber hast du so ein Ü-Ei vielleicht parat, weil alle rechnen natürlich mit diesem Finale München gegen Mannheim, weil du ja gerade auch richtigerweise gesagt hast, die spielen halt schon die überragende Ausnahmesaison, beide. Wer könnte vielleicht noch eine Mannschaft sein, die du so jetzt auch die Saison über verfolgt hast, gegen die ihr gespielt habt, wo man vielleicht sagt, die hat noch keiner direkt auf dem Zettel, aber denen traue ich eine Menge zu, vielleicht sogar auch ein Finale.
Ja, also ich würde uns da auch dazu zählen. Du sagtest ja außer uns.
Ja.
Hier so ein bisschen Ingolstadt, so keine Ahnung, habe ich so, weiß nicht, die Spiel gegen Ingolstadt, hochtalentierte Mannschaft, so vom Gefühl her. Waren immer so ein bisschen verrückte Spiele gegen Ingolstadt die Saison. Weiß jetzt nicht, was, ich bin jetzt nicht nah genug dran, um genau sagen zu können, wie Ingolstadt jetzt da drauf ist oder wie die Chemie da passt im Team. Aber das war auf jeden Fall schon unangenehme Gegner, die auch dieses Jahr.
Du Mo, weg vom Derby und Playoff-Fieber habe ich noch eine Frage, weil es war ja Jahrestag in dieser Woche. Der Silbermedaille. Hast du ein bisschen gefeiert nochmal mit deiner Medaille?
Nein, ich habe nicht gefeiert, aber es waren schöne Erinnerungen, weil viele Bilder nochmal hochgekommen sind, jetzt in sozialen Netzwerken oder auch von Freunden zugeschickt bekommen. Und wenn man die Fotos und die Videos sieht, die dann genau vor einem Jahr gedreht wurden, dann ist das schon ein besonderes Gefühl, dass in einem hochkommt und viele schöne Erinnerungen und das, ja, das ist eine sehr schöne Zeit gewesen und man denkt gerne dran zurück.
War da, Mo, auch noch ein bisschen Aktivität in der legendären WhatsApp-Gruppe? Gibt es ja immer noch, oder? Die meisten haben das immer noch nicht gelöscht. Wurde da auch noch mal ein bisschen wieder der Sieg nochmal hoch gefeiert?
Ja, es wurde reingeschrieben, quasi zum ersten Jubiläum, herzlichen Glückwunsch an alle. Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand aus der Gruppe jemals aussteigen wird. Also solange WhatsApp Bestand hat, werden wir da sein. Und das war einfach ein Ereignis, das hat uns immer verbunden. Das wussten wir schon danach direkt, dass diese Mannschaft doch irgendwie Geschichte für immer hat. Und deswegen wird die Gruppe auch Bestand halten.
Und da gibt es ja auch, wie ich habe mir mal sagen lassen, schon auch ein paar legendäre Geschichten in dieser Zeit, aus dieser Zeit, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Gerade was deine Wenigkeit mit deinem Teamkollegen Felix Schütz betrifft, Ihr seid ja so ein bisschen irgendwie Waldorf und Stettler, höre ich immer wieder.
Ist das ein Kompliment oder nicht?
Es ist ein unterhaltsames Kompliment. Also es muss sehr unterhaltsam sein, vor allem für alle anderen Mannschaftskollegen, höre ich immer.
Du kannst dir die Figur aussuchen, Mo, die du sein willst.
Der Felix und ich, wir spielen ja schon sehr lange zusammen und wir sind gute Freunde. Und ich glaube, dass wir immer eine Menge Spaß zusammen hatten, egal wo wir gespielt haben. Und ich glaube, dass das bestimmt auch nicht schlecht fürs Team war, dass wir beide zusammen da auch immer eine gute Stimmung hatten. Es gibt viele lustige Geschichten, das stimmt. Wobei Schützi am Anfang im Trenchan gar nicht so gut drauf war. Da hatte er erst so ein bisschen die Reisekrankheit. Und dann irgendwann kam er und dann im Finale hat er getroffen.
Hast du sonst eine Geschichte vom Schützi? Komm für uns, Mo. Es bleibt ja unter uns hier.
Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch die Geschichte, wo ihr nach Pyeongchang fliegt und ich glaube in der Woche vorher oder sogar in der Woche der Olympischen Spiele kam doch damals dieses Sportbild raus mit diesem sehr freizügigen Bild und so Goldkörper irgendwie sah das aus von Felix.
Ja, Goldkörper wurde uns ja versprochen. Uns wurde das Foto gezeigt hier vom Sports Magazine USA. Wo die Sportler dann komplett golden angemalt sind. Das war total cool. Dann sind wir zu diesem Sportbild-Shooting gekommen und das Einzige, was da war, war so eine Bodylotion.
Eine weiße.
Also, ja. Das war, also wir waren einfach durch, es war gar nicht abgedeckt. Wir waren ein bisschen Tern haben wir bekommen. Ansonsten waren wir komplett nackt und wir haben uns halt beide angeschaut und haben gesagt, was machen wir? Sollen wir abbrechen? Also, jetzt sind wir jetzt hier komplette Sets aufgebaut. Ich weiß, du musst uns komplett splitternackt ausziehen. Sind dann da eingecremt worden von der Dame. Es war sehr skurril. Ganz
gibt's da Videomaterial?
Ja, ich hoffe nicht. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt, aus der Geschichte, da kommen wir nicht mehr gut raus. Wir haben gesagt, jetzt keine Ahnung, wie es jetzt zu diesem Termin zustande gekommen ist. Da haben viele mit Schuld dran. Aber eine lustige Geschichte habe ich. Der Schütze hat mir vor den Olympischen Spielen gesagt, wie er das, wenn er bei Olympischen Spielen dabei sein wird, wie er das alles machen wird. Und er hat gesagt, er wird das auf jeden Fall genießen, die Eröffnungsfeier freut sich, er wird sich ganz viele andere Sportevents anschauen. Und dann kommen wir da an und er sitzt neben mir bei der Eröffnungsfeier und ich merke schon, irgendwas stimmt nicht. Er ist irgendwie so ruhig und dann sagt er muss pinkeln gehen. Dann geht er pinkeln und macht einen polnischen, geht hinten durchs Stadion, durch den Ausgang, hat einen Bus zurück ins Dorf genommen, während der Feier. Und hat uns vorher noch gesagt, wie wir es machen müssen. Wir dürfen auf keinen Fall, was hat er gesagt? Wir dürfen auf keinen Fall schlafen gehen tagsüber, wegen dem Jetlag. Hat er uns alle aufgeklärt. Das erste, was sie gesehen haben, mittags ging die Tür zu, war 3 Stunden weg. Und es jeden Morgen war schon aus der Tür raus, irgendwie 5, 6 Uhr frühstücken, weil er nicht in den neuen Rhythmus reingekommen ist. Hat uns aber allen erklärt, wie wir es machen müssen.
Der hat aber damals schon erklärt, er ist ein kompletter Spezialist wegen Vladivostok damals. Da hat er schon gesagt, ey, da musst du echt alles drauf haben, weil sonst kommst du da nie in Rhythmus und kannst gar nicht mehr spielen und so. Das ist total tricky, aber ich habe das alles rausgefunden. Das hat er damals auch schon erzählt.
Genau. Sehr schön.
Ja, das hat leider nicht geklappt. Dann vielleicht in Peking.
Sag mal, hast du eigentlich Christian Ehrhoff verfolgt? Der hat ja gerade dieses Fernsehspecial Ewige Helden. Guckst du dir sowas an, wie dein Ex-Kollege da performt?
Ja, ich schaue mir das an. Gestern ging leider nicht. Ich habe ihm versprochen, die Wiederholung anzuschauen. Und nicht nur, weil er es ist, sondern ich finde das eine tolle Sendung. Ich habe die vorher schon geschaut. Umso schöner, dass er jetzt dabei ist. Auch wieder Werbung fürs deutsche Eishockey. Und vollkommen zu Recht. Ich meine, bei der Karriere, dass man die mal so ein bisschen in den Vordergrund stellt, vollkommen berechtigt.
Sehe ich auch so. Ich habe es gestern gesehen, muss ich sagen. Und ich weiß ja, dass du ein eigenes Studio hast, ein CrossFit-Studio. Und da ist eine Übung dabei. Und du wirst es sehen, wenn du es anschaust morgen. Da muss er quasi Wand hochlaufen, außen in Handstand rein. Und macht danach eine Liegestütz und er gewinnt das souverän. Aber wie er das macht, fucking Maschine.
Ja. Also. Ja, der Christian war schon immer topfit, Vorbildprofi, ne? Und dann ist er ja auch, der Christian kann ja so ein bisschen alles, ne? Ich denke, der Kevin Kuske, der ist ja sehr groß und kräftig, die Susi Kentikian, aber der Christian ist ja genau in der Mitte, ne? Der kann ja ein bisschen alles. Deswegen denke ich, hat er auch gute Chancen, vielleicht so den Gesamtsieg sogar einzufahren.
Also auf dem Weg zu Gold, Christian Ehrhoff bei Ewige Helden. Ja.
Genau.
Vielleicht noch eine Abschlussfrage, Mo, das interessiert mich schon brennend, weil das ja auch in den Medien extrem rumgegangen ist. Du hast ja auch so ein bisschen dich enttäuscht darüber geäußert, dass Eishockey hier und da nicht so präsentiert wird, zumindest in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern eben nicht. Auch was das Winter Game betrifft. Hast du so ein bisschen das Gefühl, weil man tätigt so eine Aussage und will ja auch eigentlich, dass das Resonanz hat, dass du damit was bewegt hast und dass vor allem einfach auch viele ja, dir so zur Seite gesprungen sind. Und wie ist da jetzt dein Eindruck nach so ein bisschen Pause, die da ins Land gezogen ist?
Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, das war es richtig, dass ich das so geäußert habe. Ich glaube auch, dass es wieder mal so ein Nadelstich war. Und ich denke, ja, ich bilde mir ein, dass ich halt öfters in sozialen Netzwerken verlinkt werde oder mir Leute schreiben, dass es doch schon Gehör gefunden hat. Also immer wieder höre ich auch davon. Ob das jetzt wirklich was bewegt, das weiß ich nicht. Ich denke, man muss das einfach öfters und kontinuierlicher machen. Ja, mit Sicherheit hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr draus gemacht werden können, aber das ist ja am Ende jedem selber überlassen, wie er sich da äußern möchte. Ich war halt sehr enttäuscht, weil ich erinnere mich vom Untergame, da die Treppen runtergekommen zu sein. Das war ein riesen Event und war toll umgesetzt. Und dann standen unten wirklich am Ende vom Spiel 3 Reporter und das war Express, Rundschau und ich dachte, das gibt's ja nicht. Ne, das ist ja ein Fußballstadion, was ausverkauft und ihr 3, wo ist hier eine Kamera, wo ist der WDR eigentlich? Ne, und das war einfach ein bisschen enttäuschend und ob das jetzt was bewirkt hat, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das was bewirkt.
Aber lass uns da noch vielleicht nur kurz eins weitergehen und da müssen wir jetzt sehr aufpassen, was du sagst und wie ich auch die Frage stelle. Aber du hast es wahrscheinlich mitbekommen, Popisch und Pavel Groß haben letzte Woche ein kurzes Thema gehabt, wo es auch um die Kommunikation, insbesondere was Schiedsrichter betrifft und Schiedsrichterleistungen betrifft, wie man das kommuniziert, wie man sich dazu äußern kann. Ich frage bewusst vorsichtig, weil ich weiß, ich will nicht, dass du einen auf den Deckel kriegst, aber hast du da eine Meinung dazu? Seid ihr damit gefragt worden, zumindest, ob eine Möglichkeit besteht, dass man die Schiedsrichter da auch mit einbindet, dass die mir danach was sagen dürfen oder dass man über die Schiedsrichter was sagen darf?
Ah, ich möchte jetzt nicht wieder das nächste Fass aufmachen. Ich meine, ich bin jemand, ich möchte halt ungern von irgendjemandem den Mund verbieten lassen, dass mir irgendjemand sagt, ich darf das nicht sagen. Sehe ich nicht ein, warum ich irgendwas nicht sagen sollen darf. Ich finde insgesamt, wenn man, ich meine, die DEL ist ja ein gutes Produkt, auch ein erfolgreiches, was in den Jahren ja auch Schritte nach vorne gemacht hat. Ich denke einfach, wenn man besser werden will, dann muss man sich auch der Kritik stellen. Und ansonsten, ja, ist das nicht so transparent. Also ich bin schon der Meinung, dass man, wenn einem was unter der Seele brennt, das sind auch die Geschichten, die dann am Ende vielleicht gedruckt werden oder über die Leute sprechen. Man kann ja nicht nur sagen, dass alles gut ist und alles heile Welt, auch wenn das Produkt ja gut ist.
Da bin ich bei dir, Moritz, weil ich finde auch, dass...
ich glaube, wir sind da mit dir, wir sehen das genauso.
Genau, weil es eben auch ein bisschen Traffic macht in allen Bereichen, weil nur über den Sport funktioniert es auch nicht, das ist in anderen Sportarten auch nicht so und nur über Top-Leistung auch nicht, sondern vielleicht auch mal über das eine oder andere Thema am Rand. Und was du angesprochen hast, ist angekommen natürlich weiter und wir freuen uns allerdings, und das muss man auch nochmal erwähnen, dass Eishockey zumindest, wir sind da oft dabei, bei Magenta Sport, alle Spiele übertragen werden. Sport 1 macht sehr viel und von daher und ist der Eishockey-Fan ja, glaube ich, schon generell ganz gut versorgt, aber ich glaube, es haben alle verstanden, was du insgesamt gemeint hast, um die Popularität noch mehr zu steigern.
Ja, meine Kritik war ja keine Kritik an Telekom oder Sport 1 oder an den Sendern, die wirklich viel für den Sport machen. Ich war eher enttäuscht. Ich schaue mir manchmal bei YouTube so Highlights aus den 70er oder 80er Jahren an, von der deutschen Eishockey-Bundesliga. Dann sehe ich oft oben in der Ecke ARD oder ZDF und dann war dann im Sportstudio mal so eine komplette Spielübertragung. Ne?
Das war damals so.
Ja, und dann frage ich mich halt, was ist passiert, dass wir dafür gar nicht in Frage kommen. Und, warum muss das so sein? Ich möchte einfach nur wissen, warum ist das so? Gibt es einfach, ich glaube auch, dass es so Sehgewohnheiten gibt, dass wenn man eine Sache immer wieder sieht, dann baut man da eine Bindung zu auf und ich glaube, dass Eishockey ein toller Sport ist, genauso wie Handball ist oder ganz viele andere Sportarten. Und dass wir ruhig differenziertere Sachen zeigen können. Ich muss nicht alle Fußballspiele live sehen, von der ersten bis zur dritten Liga hoch und runter und Wiederholungen und noch eine Wiederholung am gleichen Abend auf einem anderen Sender. Das ist einfach zu viel. Da hat auch anderer Sport Platz.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube auch, dass sich das in den Playoffs ändern wird. Also da werden wir am Sonntag definitiv bei den öffentlichen Kollegen definitiv mehr sehen, das kann man schon mal sagen. Aber warum hat sich da hin entwickelt? Da muss man auch fairerweise sagen, das ist nicht alles bloß die Schuld der Öffentlich-Rechtlichen, sondern da hat vielleicht auch die Liga mal einen falschen Weg gegangen, dass man das einfach versteckt in ein Pay-TV-Produkt, wo man kurzfristig Geld dafür bekommt.
Vielleicht zu früh übrigens. Nicht falsch, das im Pay zu machen, das war vielleicht die
oder
falsche
nur
Zeit
damals noch. Damals nur im Pay-TV zu machen, dann haben halt die Öffentlichen damals gesagt, weißt du was, dann interessiert uns das Produkt halt gar nicht. Und dann hat halt auch zeitgleich noch der Fußball so immense Summen angenommen, dass man letztendlich gar kein anderes Produkt mehr hatte, weil alles aufgefressen wurde vom Fußball. Also das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, wo nicht einer alleine, glaube ich, die Schuld hat, sondern wo insgesamt man jetzt wieder in die richtige Richtung, glaube ich, geht.
Das ist richtig. Und vielleicht auch einfach nicht unbedingt immer nur dahin zu schielen, was gerade auch so en vogue ist, sondern vielleicht dann auch eben gucken, was ist zukunftstechnisch sinnvoll. Und das ist natürlich vor allem auch heutzutage das, was die Kids gucken, was die Young Generation guckt. Und da geht es nicht nur immer ums erste oder zweite Programm, da geht es um so viele andere Dinge. Social Media ist ein Riesenthema, YouTube ist ein Riesenthema. Du hast gerade selber gesagt, du nutzt das. Ich glaube, da muss man eben auch drüber nachdenken, dass man da den richtigen Weg wählt. Aber das werden wir heute nicht mehr alles klären können, Moritz. Wenn du jetzt doch Karneval feiern würdest, das vielleicht so als Abschlussfrage, welches Kostüm würdest du wählen?
Nee, ich habe dieses Jahr die große Ehre, zum ersten Mal in der Zeit, in der ich Köln bin, am Rosenmontagszug wirklich teilzunehmen auf dem Wagen.
Mega.
Bin eingeladen worden auf dem Zugleiterwagen, sogar auf den ersten Wagen vom Rosenmontagszug. Das ist wirklich eine Riesenehre für alle Nicht-Kölner, die jetzt hören.
Du kriegst Applaus zugespielt.
Ah, okay, ich dachte gerade, was ist das
mit der Zug? War noch nicht der Rausschmeißer, Mo.
Also du bist auf dem Wagen drauf, das ist ja Monster.
Genau, das ist echt cool. Also freue mich da total, das mal so zu sehen. Und da haben wir jetzt tatsächlich ein Kostüm bekommen. Der Christian Ehrhoff wird auch auf dem Wagen sein. Und da haben wir ein Kostüm für bekommen für die Fahrt.
Darfst du verraten, was für ein Kostüm das ist?
Relativ Köln-spezifisch. Also bin jetzt nicht Gardist. Aber sie überlegen sich halt jedes Jahr, gibt es da ein Karnevalsmotto und auch einen Mottowagen. Auch der Zugleiterwagen hat ein Motto und dementsprechend ist auch die Jacke und die Mütze, die wir bekommen haben, die Motto angepasst. Ist in Kölnfarben gehalten, mit sehr vielen Sprüchen drauf. Jetzt schwer zu erklären ein bisschen.
Mo, das ist klar. Du bist ja auch ein Mensch, der Social Media und Instagram und so weiter viel zu Hause ist. Bitte, wir wollen jedes Bild gepostet haben.
Ja, alles klar.
Mo, vielen Dank auf jeden Fall und schön, immer wieder jemanden da zu haben, der auch ein bisschen über die Eisfläche hinaus sieht.
Ja, danke, ich freue mich.
Viel Spaß, Rosenmontag und viel Erfolg weiter in der Saison.
Danke, ich danke euch.
Mo, danke, ciao.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Ja, cool, hatten wir doch wieder einen weiteren Hochkaräter zugeschaltet in der Eishockey-Show, auch bei Teil 4.
Wie er sich freut.
Ich finde es schön, der redet über Karneval, das kann ich ja als, ne? Als Rheinländer.
Was gehst du jetzt?
Wie gesagt, als Rick Goldmann. Das Problem ist nur, dass meine Maske ziemlich lange dauert, das 1:1 so hinzukriegen. Da muss man
gewichtstechnisch wirst du da auch nicht ganz hinkommen.
Naja, ein Kissen. Beim Dissen.
Ihr zwei. Apropos Dissen, kommen wir mal zurück zu Popisch und Groß. Der eine hat eine Strafe gekriegt.
Ja.
Ist es überhaupt ein Dissen gewesen, frage ich mich.
Wo ich auch gelesen habe in der Eishockey News, dass da sogar eine Sammelaktion stattfindet von den Fishtown Penguins für diese Geldstrafe, die er berappen muss, Thomas Popisch.
Man weiß ja auch nicht genau, ob die tatsächlich auch gezahlt werden müssen, diese Geldstrafen. Auch das ist ja...
Wieso?
Naja, wo gehen die hin zum Beispiel? Weißt du das? Und wie viel ist es? Wusste man bei Straubing auch nicht zum Beispiel.
Die Summe wird ja nicht kommuniziert, ne? Nee.
Ah, das ist eine gute Frage. Mir geht es eigentlich mehr um Inhalt. Sowas Profanes wie
Geld. So. Da wäre ja, ich
nicht. Nein, wir wollten das ja nur mal gerade rücken, dass da eine Strafe sozusagen
ausgesprochen wurde
von der DL. In dem Fall, bei dem, was er da gesagt hat, finde ich das schon auch relativ hart.
Ich finde es vor allem aber von der anderen Seite mal richtig, dass der Pavel Groß das eigentlich erklärt. Weil der Klassiker ist ja immer, und was man dann auch in den sozialen Medien liest, die Fans hauen drauf auf die DEL und Mafia-Liga und was weiß ich was alles.
Jetzt nimmst du aber harte Worte im Mund
hier. Das ist, was in den sozialen Medien steht von den Fans, was ja ein totaler Schwachsinn ist. Das muss ich auch mal klar sagen. Da kann ja die DEL nichts dafür. Die DEL verwaltet ja eigentlich nur als GmbH.
Die 14 Clubs.
Richtig. Und die stimmen ab und sagen, was zu tun ist. Das heißt, ein Gernot Trippke muss natürlich letztendlich als Angestellter der Liga das machen, was die Vorgabe dieser 14 Clubs ist. Jetzt nur mal um einen Namen zu nennen. Ja? Und er arbeitet natürlich in diese Richtung, was sie wollen, in diesen Weg hin. Und insofern ist es natürlich auch so, wenn sich jetzt jemand aufregt, wie ich zum Beispiel, dann ist das ja ein anderer Grund, aber wenn sich ein Trainer aufregt und sagt, ich möchte gerne über irgendjemanden schimpfen oder ich möchte sagen können, was ich möchte.
Ich möchte nur mal über eine Situation vielleicht im Spiel sprechen.
Genau, dann hat es ja damit zu tun, dass sich vorher die Clubs darüber einig waren, dass sie das nicht möchten. Ja, das muss man muss die kleine Ministufe dazwischen verstehen. Und das hat der Pavel Groß ja auch richtig erklärt.
Genau.
Letztendlich haben die Clubbesitzer und die sportlichen Leiter entschieden, nö, wir wollen das nicht, die Kommunikation da draußen in dieser Form. Und dementsprechend ist das einzuhalten.
Warte mal, ich schnips mal so.
Aber da kann die Liga nichts dafür.
Ich schnips mal kurz.
Zu verstehen.
Wie früher in der Schule.
Du kannst auch hier Technik machen. So.
Hallo, Herr Lehrer.
Sascha, du bist dran.
Hast du eigentlich den letzten Podcast komplett gehört, Goldi?
Ich habe tatsächlich zwei Teile nicht gehört davon.
Dann war der das, wo wir das erklären, genau. Aber gut, dass du es auch nochmal gerade gehört hast. Ja, okay. Da haben nämlich Basti und ich auch drüber geredet und das fanden wir eben auch, dass man da nochmal ganz kurz erklären muss, wie das wirklich abläuft und wie da die Regularien sind und wer was entscheidet und woher das kommt. Deshalb
ist ja gut, dass du es
auch nochmal gesagt
hast. Aber das ist ja schöner, wenn der Rick sich auch nochmal mit aus dem Fenster lehnt.
Wart ihr denn auch, das ist eine GmbH, und wie eine GmbH zusammengesetzt ist, mit Gesellschaften, und das sind die Clubs letztendlich.
Du führst doch eine GmbH, du bist doch da GmbH-Experte.
Deswegen hat er es ja jetzt schon erklärt.
Ja. Also du bist ja dann einer davon, und letztendlich auch, wenn du Geschäftsführer von der GmbH bist, wenn deine Gesellschafter dir sagen, hör mal zu, wir möchten, dass du gern mit 30 in der 50er-Zone fährst, dann würde ich es jetzt im Zweifel nicht machen. Nee, ich meine andersrum, vergiss es einfach.
Die GmbH, Goldmann mit beschränkter Haftung.
Weiter.
So, weiter.
Wir waren eigentlich bei auch noch der Lage der Liga, als wir dem Moder zugeschaltet haben. Und ich hatte ihn ja auch gefragt, ob er so jemanden sieht, der vielleicht neben München und Mannheim reinpieken kann, der eine Überraschung sein kann. Ich habe es Ü-Ei der Saison genannt. Er hat so ein bisschen auf Ingolstadt abgezielt, fand ich zum Beispiel ganz interessant. Aber das sind ja manchmal auch so Wahrnehmungen, die du selber hast als Spieler, wenn du gegen Mannschaften eben viermal in der Saison spielst, dass du sagst, wow, da ist irgendwas, was uns nicht so passt, was vielleicht unserem Stil nicht so entgegenkommt oder wo er besondere Qualitäten bei dem einen oder anderen sieht oder in einer Reihe sieht. Wie ist es bei euch, Basti? Hast du jemanden, wo du sagst, könnte ich mir schon vorstellen, dass der eben was dagegen hat, dass das Finale vielleicht nicht München,
naja,
Mannheim heißt, was ja alle glauben.
Da wird ja jeder was dagegen haben, der nicht München oder Mannheim ist, das ist ja klar.
Aber du bist
ja neutral. Aber die sind tatsächlich schon in so einem Gesamtkontext oder im Gesamteindruck spielen die zwei halt eigenes Hockey, das sonst wenige Teams spielen können. Und da gehe ich nicht nur in der Liga, sondern da sage ich sogar, da gibt es nicht viele Mannschaften in Europa, die so eine Tiefe haben, die taktisch so gut spielen, so variabel spielen können. Und deswegen glaube ich, über eine 7er-Serie ist es verdammt schwer, gegen die zwei anzukommen. Aber mir macht halt Spaß, so ein bisschen Underdog-Hockey finde ich halt cool. Und was Augsburg da dieses Jahr macht, das ist tatsächlich großer Sport. Und gerade das letzte Spiel, wir haben es mit Mo leider nicht angesprochen, letzten Freitag, Augsburg gegen Köln, das war auch taktisch tatsächlich ein großes Spiel von beiden Mannschaften. Das war defensiv perfekt gespielt. 60 Minuten lang beide Teams in ihrem Konstrukt versucht, den Gegner irgendwie auszuhebeln, mit mehreren Varianten, System auch wieder umgestellt und so. Also es sind schon ein paar Teams dabei, die auch diese Variabilität haben, die es, glaube ich, braucht, auch gegen München und Mannheim zu spielen. Und ich glaube, gegen die musst du unkonventionell spielen. Und da sehe ich Augsburg als eine Mannschaft, also eine Underdog-Mannschaft, die das könnte.
Wie schaut es bei dir, Goldi?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon gesagt, es müsste Wunder geschehen, egal wie die Konstellationen ausgehen jetzt in den Playoffs, wie die Playoffs-Konstellationen dann endgültig sind, dass nicht Mannheim oder München Meister wird. Für mich, wie es der Basti gerade gesagt hat, gibt es da keine Fragezeichen, weil die Teams haben den tiefsten Kader. Sie können, was in den Playoffs jetzt wieder wichtig wird, was in der Hauptrunde meistens nicht so wichtig ist, die Härte spielt inzwischen nicht mehr so eine Rolle, sieht man drüben in der NHL noch viel, viel mehr. Also Teams, die eher große Spieler haben, die nicht so beweglich sind, die auf hart spielen, die stehen unten drin, die versuchen alle die Spieler loszukriegen und komplett eigentlich alles zu ändern, auf Schnelligkeit, auf Druck ausüben. Also das Eishockey ändert sich insgesamt komplett. Das sind zwei Vorreiter seit Jahren, definitiv München und dieses Jahr mit Pavel Groß dazu, das er auch in Wolfsburg schon gezeigt hat, eben Mannheim. Und die, von der Schnelligkeit her sehe ich da keinen. Dann kommt noch dazu bei München diese Reife, die sie noch haben. Aber dann in den Playoffs trotzdem auch die Härte zu bringen, wenn es benötigt wird. Auch das haben beide Teams. Also da gibt es bei Mannheim und auch bei München genügend, die das machen können. Und ich gehe definitiv mit dir auch, Basti. Underdog-Hockey, wenn einer die Überraschung schafft, das ist eigentlich das Geiste und das ist auf das, was wir auch alle hoffen, insgeheim. Ich bin nur gespannt, wer es dieses Jahr sein soll. Ich sehe jetzt keinen, wo ich sage, da könnte ich mir echt vorstellen, dass das Finale nicht München oder Mannheim ist. Wenn irgendein Torhüter richtig heiß läuft, wenn irgendeine Mannschaft aus irgendeinem Grund komplett heiß läuft, dann ist natürlich was drin, das wünschen wir uns.
Und wir wissen ja aus Ingolstädter Erfahrung, das ist ein Schuss, ein Tor, das von Schopper damals in der ersten Playoff-Runde im, weißt du, was der Mannschaft noch einen brutalen Schub mitgegeben hat. Das sind wirklich einzelne Sachen mittlerweile.
Das ist vorher losgegangen.
Ja.
Das ist auch da
aber losgegangen. Aber in den Playoffs dann ja.
Ja, aber das ist davor schon losgegangen mit den Slowenen, die bei Olympia gut gespielt haben. Die Mannschaft, die eigentlich verstritten war, zum Teil im Training sich eher gestritten hat, bevor sie miteinander trainiert hat, dann auf einmal einen anderen Weg gefunden hat, miteinander dahin eine Serie aufgebaut hat und dann in den Playoffs alles 1-1 auf einmal Sinn ergeben hat. Also das ist was, das sieht man ganz, ganz selten. Aber sowas bräuchte es, meiner Ansicht nach.
Ja, oder das halt ist, so einen mentalen Push, da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil wir darüber ja auch gesprochen haben und Mo sich das auch so wünscht oder es zumindest cool finden würde, warum nicht auch eine Mannschaft wie Düsseldorf oder Köln, die ich jetzt mal anführen würde, wenn zum Beispiel da, wenn es zum Beispiel zu diesem Derby kommt in den Playoffs, dass du daraus so einen emotionalen Push ziehst, das könnte ich mir so vorstellen, mit so breiter Brust so ein Ding zu gewinnen, vielleicht über die maximale Anzahl der Spiele und dann hast du irgendwie so eine Confidence, dass du auch noch einen ganz anderen Berg besteigen kannst. Aber das ist jetzt auch nur spekuliert.
Es wird spannend bleiben.
Die geilste Zeit kommt bald, es dauert nicht mehr lang.
Ja, die kommt definitiv, die geilste Zeit.
Die ist um eine Ecke quasi.
Die ist um eine Ecke.
So.
Damit kommt auch die Gala. Noch vor der Geistenzeit.
Richtig.
Oder
nee, währenddessen schon.
Ja.
Quasi also die DL-Gala.
In der Viertelfinalphase.
9. März und wir starten ja in der ersten Playoff-Runde am Mittwoch, 6. März,
bist
wenn
du
ich
da?
Richtig informiert bist. Wo?
Weil du das weißt, bei der Gala?
Nein, natürlich nicht.
Ach so.
Bist du eingeladen?
Nicht, dass ich wüsste.
Er checkt aber gerade nochmal seine
Mails. Die offline vielleicht kam, er wartet. Er wartet ja seit 4 Jahren drauf, dass er eingeladen wird. Immer noch keine Mail.
Ich war in Straubing vor 4 Jahren.
Ja, siehst du?
Glaube ich, war das.
Ja. Aber abseits davon, dass da eine Gala stattfindet, wird da ja auch was gewählt.
Genau.
Und zum Beispiel der Spieler des Jahres.
Ah, es wird der Trainer des Jahres gewählt, der Spieler des Jahres, Rookie des Jahres und dann noch Verteidiger, Stürmer und Torhüter des Jahres.
Richtig, genau. Ja. Aber vielleicht so als ganz große Nummer, der Titel, der
Spieler
raussticht, ist der Spieler des Jahres.
Ja. Ja. Ich hab was mitgenommen aus Amerika.
Vorsicht, Kabel.
Ja,
du hast was mitgebracht.
Ja, nicht, dass,
hast du uns ein Geschenk mitgebracht?
Nee, das Ding hier runterhaust.
Man bekommt ja immer sowas, also nicht immer, aber hin und wieder bei Spielen gibt es was geschenkt. Ja, oder zumindest für die besseren Plätze gibt es dann was zum Mitheimnehmen. Die Tickets sind auch sauteuer, insofern kann man auch gerne mal was geschenkt
geben. Ah, du bist so ein Giveaway-Sammler, ne?
Ja, ist doch cool, schau
mega.
Mal.
Mega. Also wir haben
Los hier Angeles, genau.
Das ist eine kleine Mini-Bronze-Statue von Luke Robitaille.
Mega.
Von den Los Angeles Kings.
Als Spieler noch im Übrigen, nicht jetzt als Manager.
Genau. Ich pack's mal aus hier.
Jetzt packt er es aus.
Mach das kaputt.
Jetzt.
Ich mach's nicht
original
kaputt.
Original verpackt und das gibt's doch nicht.
Und was willst du jetzt mit dem Ding machen? Willst du mir das schenken nach wie vor?
Nee.
Oh, guck mal, der hat auch noch einen Schläger hier.
Ja, deswegen habe ich auch gemeint, vielleicht lässt du es einfach.
Ja. Nein, den kommt hier so rein, guck mal in die Hand.
Die Leute sehen das nicht, das ist Hörspiel.
Ich weiß, aber ich guck's mir an. Ja. Ich sehe was und ich kann das dann auch.
Das ist ja schön, wenn du das dann für dich machst. Eigentlich wollte man das ja verlosen, verschenken, was auch immer, oder Rick?
Ja, wir könnten eigentlich mal drüber sprechen, was die Leute, also was ihr da draußen meint, wer wird Spieler des Jahres in der deutschen Eishockeyliga? Das könnt ihr drunter posten, sowohl bei Twitter, bei Instagram.
Genau, unter @sportfuzzis.
Richtig, unter diesem Podcast und wir würden dann einen auswählen, der richtig ist, nach dem 9.3.
Genau.
Den wählen wir einfach blind aus.
Er musste ja.
Mit unserem Notar natürlich gemeinsam.
Genau, da kommen dann, wir machen so eine Zettel, die kommen dann alle in einen großen Kochtopf.
Wenn es mehrere sind, die richtig liegen.
Fifi Flohfeld, als Notar wird dazu.
Genau, kommen. Und wenn sich der Serge richtig verkleidet, darf er auch Glücksfee machen.
Ja, Feenkostüm ist kein Problem.
Also, das heißt,
Aufruf, können wir dann festhalten bildlich.
Der Aufruf nochmal, es gibt eine Luke Robitaille Mini-Statue aus Bronze von den LA Kings. Für den, der den Spieler des Jahres der Deutschen Eishockey-Liga 2018-2019 richtig unter unsere Accounts schreibt.
Genau. Den er richtig tippt. Und noch
wir
mal,
ihn losen.
Sollte es mehrere geben, die richtig liegen, das kann ja durchaus sein, dann machen wir hier die offizielle Verlosung in den Rick-Goldmann-Tonstudios.
Aber lass mal wer könnte es denn werden?
Wollte gerade sagen, hast du einen Tipp?
Es bieten sich natürlich schon ein paar an. Also wenn man jetzt einfach mal anfängt bei den Clubs ganz oben, da fällt mir bei München gleich mal jemand ein, auf der Torhüter-Position, den ihr aus den Birken, der überragend spielt, überragende Werte hat.
Auch durch die
Liga.
Champions Hockey League natürlich. Ne?
Absolut.
Ja, plus Pyeongchang darf man vielleicht auch noch reinnehmen ins Jahr.
Ach, das war ja auch noch im Jahr.
Gut, das ist jetzt nicht im Jahr, aber.
Das stimmt, das war in der letzten Saison, aber so vom Gesamteindruck könnte das durchaus.
Ja,
auf jeden Fall. Also ich glaube, seitdem hat das Spiel nochmal eine Stufe höher gestellt, aber es war auf jeden Fall im
letzten Jahr. Aber wenn wir es jetzt nur auf Liga tatsächlich nehmen, trotzdem für dich?
Nur auf Liga?
Ja, ich ist ja die Auszeichnung nur für den Liga-MVP.
Ja, absolut. Also das ist für mich einer der großen Favoriten. Der hat die beste Fangquote, hat die beste Gegentor.
Ich hätte noch so ein Dark Horse anzubieten. Ein bisschen.
Ja, mach mal.
Markus Eisenschmidt.
Markus Eisenschmidt ist natürlich jemand, den vielleicht am Anfang nicht alle auf dem Schirm gehabt haben, weil er auch lang drüben war und jetzt in Mannheim brutal eingeschlagen hat. Gugula, muss man ganz ehrlich sagen.
Philipp Gugula finde ich auch, ja. Auch aufgrund der besonderen Konstellation finde ich nochmal, sich da so zu steigern, durch die Geschichte, die vorher war, auch in den Spielen übrigens dann nochmal gegen die Kölner, Winter Game auch
wieder getroffen,
der, gestern genau, auch wieder getroffen. Also das ist zum Beispiel auch so ein Spieler, ja, kann man ja nicht Dark Horse zu sagen, logischerweise, aber warum nicht?
Für mich auch so ein Spieler, der insgesamt eine Mannschaft besser macht, tatsächlich, da schaut man ja auch drauf, wer macht tatsächlich oder hat einen großen Impact in seine Mannschaft, ist für mich Jeremy Williams von den Straubing Tigers.
Die stehen halt insgesamt nicht so gut da in der
Tabelle. Das ist richtig.
Das Problem. Das hast du ja auch mit Matsumoto letztendlich, der momentan noch punktbester Spieler ist der Liga mit Iserlohn. Aber Verteidiger zum Beispiel auch Lehtivuori, Kettig, der in Mannheim überragend
spielt. Kettig finde ich auch gut, spielerisch. Der macht zwar nicht so viele Punkte, aber man muss ja nicht immer nur auf die Punkte schauen, weil ein Verteidiger sollte ja auch andere Qualitäten haben. Ich bin nicht der große Fan immer von...
Über 30 Punkte.
Was?
Kettig macht über 30 Punkte.
Ja, aber er ist nicht der Topscorer. Man schaut ja immer bei den Verteidigern auf die Topscorer. Das ist so ein Insgesamtgefühl, weißt du? Mhm. Ja, ich weiß, was du mir anzeigst. Aber das ist ja auch gar nicht nur auf Kettig bezogen. Ich finde ja, ein Verteidiger heißt ja nicht umsonst Verteidiger. Der muss ja jetzt nicht große Punkte machen. Es gibt ja auch Verteidiger, die ihren Job in diesem Fall so gut machen, sprich auch mal defensiv einen super Aufbaupass spielen und so und dafür halt nicht den Scorerpunkt bekommen.
Also mehr das Plädoyer für den Defensivverteidiger als für den Offensivverteidiger.
Naja, Verteidiger sozusagen, weißt du?
Da finde ich zum Beispiel auch bei Mannheim den Lehtivuori persönlich wertvoller als Marketing. Jetzt sind wir da auf sehr, sehr hoher Ebene, sprechen wir da. Ja. Aber der ist halt von hinten raus noch stabiler von seiner Art und Weise, wie er sich bewegt, nach vorne schneller. Ich finde, der hat ein paar mehr Vorzüge, was mehr in Richtung Verteidigung geht und nicht bloß an der blauen Linie, wie man die Scheiben verteilt und da ein bisschen der Quarterback ist. Da gebe ich dir absolut recht. Das sind unterschiedliche Qualitäten.
Was mein Berglund?
Von Krefeld.
Ja.
Bester Torschütze im Moment.
Oder ist das dann auch, genau wie du sagst,
bei den Verteidigern zu? Der hat als erster seit Kevin Clark mal wieder die 30-Tore-Marke in der Hauptrunde geknackt. 14-15, meine ich, für Hamburg noch damals.
Das ist auf jeden Fall eine überragende Leistung. Aber es ist halt auch oft so, dass man sich die Clubs in erster Linie anschaut, die Spieler anschaut, wo die Clubs mit oben dabei stehen. Ja? Aber ansonsten als Einzelleistung, genauso wie Matsumoto, hervorragend. Also wir werden uns nicht festlegen können. Wir sind dementsprechend auf eure Meinungen gespannt, wenn ihr seht als Spieler des Jahres. Teilt es auch gerne, teilt den ganzen Podcast, wenn er euch gefällt. Auch so in den Interviews, wie zum Beispiel heute mit Mo Müller, wenn ihr Lust habt.
Und dann habt ihr die Chance natürlich, wie gesagt, wenn ihr den Spieler tippt, auf die Luke Robitaille Mini-Statue, mitgebracht händisch von Rick Goldmann aus California, aus Los Angeles. Also und damit sind wir beim letzten Thema, würde ich sagen. Goldie, now.
Ich hab's nicht händisch mitgebracht, sondern ich hab's in der Tasche mitgebracht. Ja, okay. Und mein Koffer hat eine Rolle verloren. Mein Samsonite-Koffer, muss ich jetzt dazu sagen, ist ein sauteurer Samsonite-Koffer.
War das der, von dem Sturmi auch erzählt hat? War das so ein
Ist das der, den du einst mal verloren hast?
Der weg war zwischendrin.
Wo waren wir da?
Klagenfurt. In Klagenfurt habe ich den im Zug vergessen.
Ja, Weltklasse.
habe ich im Zug vergessen in
Beim Klagenfurt. Aussteigen.
Ja, du Depp. Das war dumm, weil ich am nächsten Tag gleich wieder ein Spiel gehabt habe in der deutschen Eishockey-Liga.
Wir haben den ausgerufen, den Koffer noch damals und alles.
Und tatsächlich hat sich die österreichische Bahn dann gemeldet. Ja. Der war weg. Und es hat jemand irgendwo in Klagenfurt, den angeblich jemand daheim aufpasst hat auf den, den haben sie dann wieder hergehabt und ich habe den wieder bekommen. So alt ist der gar nicht, aber jetzt hat er ist er nur noch Dreifüßler. Also jetzt ist er schwierig auf der Straße zum Rollen.
Braucht jetzt einen Stock.
Ja.
Cool, hast du noch eine coole Geschichte, oder? Zum Beispiel, wie du...
Sprach McFly.
Du wolltest uns noch vom Surfen erzählen. Du hast gesagt, du hebst das bis zum Schluss auf. Hast vergessen, also, ne? Dachte ich, ich erinnere mich nicht mehr dran.
Bleiben wir nur beim MVP?
Ja.
Okay.
Alles andere können wir nächste Woche dann noch machen.
Ja, das stimmt.
Surfen. Ja, die Surfgeschichte, was soll ich sagen? Also, das Ganze kommt ja auch, da wird es ja was geben. Ich war ja auch beim Arbeiten. Ja, also ich bin ja nicht bloß aus Spaß hingefahren, sondern wir haben ja tatsächlich auch gedreht. Also das Ganze wird man bald sehen. Ich möchte aber nicht zu viel sagen drüber. Ein bisschen anteasern, auch das.
Kannst du einen Knopf drücken? Spannung?
Willst du mir jetzt sagen, es gibt eine Dokumentation über die Surfversuche von Rick Goldmann? Oder?
Also auf jeden Fall war es so. Man musste ja auch
kurz... Das wird aber Rohrkrepierer dann.
Auf jeden Fall war es so... Das wird einzigartig, das kann ich schon
bestimmt.
Überraten. Einzigartig, heißt ja nicht, dass es gut wird.
Richtig.
Auf jeden Fall haben wir uns gedacht gehabt, okay, komm, Los Angeles, Kalifornien, da muss schon ein bisschen so ein Surf-Flair gehört dazu. Also eigentlich hat sich keiner gedacht, ich habe mir es gedacht. Und dann war die Überlegung auch, dass ich halt surfen gehe. Leider haben wir die ganze Zeit so viel gearbeitet, dass es nur noch einen freien Tag gegeben hat, wo man es machen konnte. Und dann hat es keine Welle gegeben. Ja, das war der einzige Tag, aber dann haben wir so tun müssen, als ob ich tatsächlich surfen gehe. Und dann bin ich mit der GoPro ins Wasser gegangen. Das Problem war, dass wir zu dem Zeitpunkt schon die GoPros, die kann man immer so draufkleben, das Board war schon nass und wir haben keine Aufkleber mehr gehabt. Also musste ich die GoPro halten auf dem Board, was noch schwieriger gemacht hat. Dann habe ich versucht, in die letzte Welle, die es gibt, so reinzuschmeißen und so zu tun, als ob ich richtig so halt rauspaddel, was echt doof war, weil ich natürlich die GoPro hätte halten müssen. Aber die GoPro,
der Weiße Hai war auch hinter dir.
Nee, die GoPro ist dann ins Wasser gefallen bei der ersten Gelegenheit. Und da, wie ich die GoPro halten wollte, ist genau die Welle gekommen. Da hat es mir die Surfbrett auf den Kopf gehaut. Dann habe ich Surfbrett verloren, die GoPro war weg und das Ganze hat insgesamt 18 Sekunden gedauert.
Also ich glaube, Rick Goldmann wird nie surfen lernen, wenn ich so diesen Ausführungen
folge. Aber die Geschichte war gut.
Aber da kann man ja dann wieder, da könnte ich ja jetzt sagen übrigens, Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen.
Also wieso singst du nicht mit uns jetzt eigentlich?
Ich habe immer gedacht gehabt, das ist Sesh mein Song. Also abgesehen davon jetzt mal hier für euch beide. Ja. Also
wir sind die Backstreet Boys unter den Podcastern.
Ich habe ja angefangen letzte Woche im praktisch, wie heißt denn das? Ja. Background-Singer von dir zu machen.
Ja, das habe ich gehört.
Auch gut bezahlt.
Aber ich habe gedacht gehabt, du lässt das bleiben. Das heißt Sesh.
Nee, ich bin da jetzt auch mit angesprungen einfach. Ja. Ich finde das lustig, ja. Mir macht das Spaß.
Ich habe ja in Chicago Orgel gespielt.
Oh ja.
In der Arena.
Ja. Ja. Mit dem hässlichsten Hemd, was man übrigens bei Social Media auch nachschauen kann. Also, das Hemd, die Orgel war, ich wusste nicht mehr, was mich mehr blendet. Diese, keine Ahnung, in diesen komischen Farben.
Das habe ich auf Ibiza gekauft.
Ja, das muss ja nicht heißen, dass es schön ist.
Nee, aber das erklärt, was er ist.
Teuer und schlecht. Das muss man auch erstmal packen.
Mein Gott, habt ihr keine Ahnung.
Nun ja.
Ich wollte nur sagen damit, ich könnte euch vielleicht dann noch mit der Heimorgel in Zukunft begleiten.
Ja.
Vielleicht ist das fast interessanter. Für uns drei in
Zukunft. Das fände ich auch gut, wenn wir so eine kleine Orgel noch dabei haben.
Nee, ich meine insgesamt für uns drei in Zukunft, wenn wir vielleicht musikalisch durch die Dinger tingeln. Ja, wir tingeln durch die Landschaft.
Ich fände das gut.
Ich finde vieles besser, als was wir jetzt machen.
Super, Freunde der Sonne.
Ja.
Dann würde ich hiermit offiziell Podcast Nummer 4, die Eishockey-Show, beenden und sage Danke an Rick Goldmann für seine Ausführungen auch rund um das Thema Surfen. Guck mal, Basti Schwele checkt gerade, welche Klingeltöne er auf seinem Handy
welche
gespeichert hat.
Welche Wassertemperatur Los Angeles gerade hat.
Also wir haben eine Menge gehört.
Wir spielen die Orgel schon mal kurz vor.
Mo Müller, der sich wünscht, dass er vielleicht sogar in den Playoffs gegen die DEG ran darf. Und wir freuen uns, wenn ihr
mach uns Schluss, der Rick spielt doch schon die Musik ein.
Ja, wir mussten doch mal sagen, dass man das abonnieren kann.
Lass doch den Mann.
Mann
ich hab's ja ganz leise.
Okay. Ja. Also Sportfuzzis, wie gesagt, ihr könnt gerne abstimmen und mitmachen bei unserer Frage, wer wird Spieler des Jahres, wer ist für euch der MVP und das Ganze natürlich auch gerne teilen. Also, macht's gut, danke euch und wir hören
danke
uns.
Danke dir, Sesh.
Ja, danke dir, ja.
Danke wir euch.
Danken uns.
Ich danke uns.
Danke
uns. Das hast du toll gemacht.
Tschüss. Ja.
Schön war's.
Jetzt macht die Musik lauter.
Alter, chill mal dein Style.
Was kannst du?